ich einmal vor, dass in diesen kritischen Situationen noch die sogenannte Pressefreiheit und der liberale Demokratie vorhanden ist.
Das Ziel aber muss sein, alle anständigen Deutschen werden Nationalsozialisten. Nur die besten Nationalsozialisten sind parteigenossen.
Hi und willkommen zu Deutschland 3345. Folge 3419, organisierte Nazifizierung, erster Teil. In der letzten Woche haben wir am Beispiel der Schule gehört, wie schnell die nationalsozialistische Weltanschauung in die Lebenswelt der Deutschen vorstieß. Für Hitler und die Nazis hatte dieser Vorstoß oberste Priorität. Sie wussten, dass sie nur so ihre Macht auf Dauer festigen konnten. Und sie wussten, dass sie nur so ihre langfristigen Ziele erreichen konnten. Eine rassenreine Volksgemeinschaft mit genug Lebensraum, um Deutschland zu nie geahnter weltpolitischer Bedeutung zu führen. Die Nazifizierung der deutschen Gesellschaft konnte an Werte und Überzeugungen anknüpfen, die unabhängig von der NS-Ideologie bereits existierten. Denkt nur an die weit verbreitete Sehnsucht nach einer starken Hand in der Politik, nach autoritärer Führung. Oder an die vielen rassenhygienischen Ideen, die seit 1900 in den Mainstream von Wissenschaft und Politik eingedrungen waren. Solche Anknüpfungspunkte erleichterten den Nazis die Arbeit. Das wusste niemand besser als sie selbst. Deshalb waren sie ja so erpicht darauf, die bürgerlichen Funktionseliten auf ihre Seite zu ziehen. Deshalb inszenierte Josef Goebbels den Tag von Potsdam am 21. März 1933. Deshalb hämmerte Hitler in seinen Reden immer wieder auf die angeblichen Novemberverbrecher ein. Und deshalb wurden zuallererst die Lehrpläne für das Fach Geschichte umgeschrieben. Das alles darf uns aber nicht täuschen. Mit der Machtübernahme begann ein radikaler Umbau der deutschen Gesellschaft. Der Nationalsozialismus schuf in allen Lebensbereichen neue Strukturen, neue Spielregeln und Verhaltenserwartungen. Auch die Sprache veränderte sich. Braune Begriffe wie Blockwart, Volksgenosse, Führerwillen oder Arbeitsschlacht waren nun in aller Munde. Das Dritte Reich sollte nicht nur eine machtpolitische Tatsache sein, sondern in den Köpfen der Menschen ein Zuhause finden. Die Deutschen sollten die nationalsozialistischen Werte und Ideen verinnerlichen. Das setzte jede Menge Indoktrination voraus, das war den Nazis klar. Darum ihr Griff nach den Kindern und Jugendlichen. Die heranwachsende Generation sollte so schnell wie möglich nichts anderes mehr kennen als das, was sie in Schule und Hitlerjugend lernte. Aber die Schule war ja mittags aus. Die Hitlerjugend blieb zunächst eine freiwillige Veranstaltung und die Naziführung hatte überhaupt kein Interesse daran, Hinz und Kunz in ihre Partei zu lassen. Noch gab es also Freiräume. Noch konnten Kinder wie Erwachsene den Anspruch der Nazis auf totale Umerziehung theoretisch ausweichen. Nur war dieser Freiraum nicht sehr groß und er sollte immer weiter schrumpfen. Denn die Nazis setzten nicht allein auf die Schule. Innerhalb weniger Monate kaperten sie Organisationen und Institutionen, die typischerweise eine moderne Gesellschaft ausmachten. Diese feindliche Übernahme von Vereinen, Verbänden und Behörden nannten die Nazis zynisch Gleichschaltung. Gleichschaltung, das war aber nichts anderes als organisierte Nazifizierung. Wie dieser Prozess in der Praxis ablief, das haben wir immer mal wieder zu verschiedenen Gelegenheiten gehört. Was bisher fehlte, das war ein Überblick über das, was dabei insgesamt herauskam. Diesen Überblick möchte ich jetzt nachholen. Struktur und Wirkungsweise der organisierten Nazifizierung kann man sich am besten als ein Zwiebelschalenmodell vorstellen. Im Mittelpunkt der Zwiebel befindet sich die NSDAP als Kern der NS-Bewegung. Den Aufbau der NSDAP und die Tätigkeit ihrer Funktionäre schauen wir uns aber erst in der übernächsten Folge im Detail an. Heute und in der nächsten Folge geht es um die Schalen der NS-Zwiebel. Von außen nach innen waren das die formal eigenständigen, aber gleichgeschalteten Vereine und Verbände, die sogenannten betreuten Organisationen, die von der Partei direkt kontrollierten nationalsozialistischen Verbände sowie die offiziellen Gliederungen der NSDAP. Wichtig zu wissen ist, dass die Begriffe für die meisten dieser Zwiebelschalen dem nationalsozialistischen Sprachgebrauch entnommen sind. Genauso wie der Begriff der Gleichschaltung ja auch schon ein Nazi-Begriff ist. Das liegt zum einen daran, dass sich diese Begriffe in der historischen Forschung so eingebürgert haben. Zum anderen können wir einfach nicht über den Nationalsozialismus sprechen, ohne seine eigene Sprache zu verwenden. Das wird uns umso häufiger passieren, je länger wir uns mit dem Dritten Reich beschäftigen. Darin liegt aber die Gefahr, den Nazis auf den Leim zu gehen. Diese Gefahr kann man nicht wegdiskutieren. Sie ist umso größer, weil die Nazis für die Macht der Sprache so sensibel waren und sie deshalb ganz gezielt einsetzten, um Menschen zu manipulieren. Aber keine Sorge, ich bin ja da und achte auf den nötigen Sicherheitsabstand. Beginnen wir also mit unserem Überblick. Wenn die NS-Bewegung im Kern aus der NSDAP bestand, dann waren ihre Gliederungen gewissermaßen die innerste Schale der Zwiebel. Insgesamt gab es 5 Gliederungen. Schon ihr Zuschnitt verrät viel über das Selbstbild der Nazis. Die Männer kämpften, die Frauen sorgten für Heim und Herd, die Kinder ließen sich zu tapferen Nazis erziehen. Für die Männer gab es gleich 3 sogenannte Kampfgliederungen, nämlich die SA, die SS und, die kennt ihr noch nicht, das Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps. Die Frauen der NS-Bewegung organisierten sich in der sogenannten NS-Frauenschaft. Kinder und Heranwachsende waren in der Hitlerjugend. Da ich die HJ ja in der letzten Woche ausführlich vorgestellt habe, werde ich sie im folgenden Überblick auslassen. Die Sturmabteilung, die SA, blieb auch nach dem 30. Juni 1934 eine wichtige Massenorganisation der braunen Bewegung. Keine Parteiveranstaltung, ob groß oder klein, kam ohne aufmarschierende Reihen von Braunhemden aus. Die 4,5 Millionen SA-Männer trafen sich weiterhin zu Stammtischen, machten Geländeübungen, nahmen an weltanschaulichen Schulungen teil oder sammelten Spenden für Partei und Winterhilfswerk. Was die SA durch die Entmachtung von Ernst Röhm verloren hatte, das war ihr politisches Eigengewicht im Dritten Reich. Die meisten SA-Führer hatten die Mordserie im Sommer 1934 mehr oder weniger unbeschadet überlebt. Den Wink ihres Führers hatten sie sehr wohl verstanden. Sie gaben sich zufrieden damit, nur noch eine Nebenrolle zu spielen. Trotzdem war die SA immer noch ein mächtiges Werkzeug in den Händen der Nazi-Führung. Die braunen Parteisoldaten standen nur zu gerne bereit, um ihr altbewährtes Handwerk jederzeit wieder aufzunehmen. Ihr Kerngeschäft, das sollte die Weltöffentlichkeit spätestens 1938 vor Augen geführt bekommen, blieben Terror und Gewalt. Innerhalb der NS-Bewegung war die Schutzstaffel ohne jeden Zweifel der Hauptnutznießer der Röhm-Affäre. Der Reichsführer SS Heinrich Himmler war maßgeblich an der Planung und Durchführung der Mordserie beteiligt gewesen. Zur Belohnung wurde die SS nun aus der SA herausgelöst und zur eigenständigen Kampfgliederung der Partei aufgewertet. Der politische Einfluss von Himmlers selbsternannter Eliteorganisation ging dabei längst über die Nazi-Partei hinaus. Unter den rund 200.000 Mitgliedern der SS fanden sich schon damals nicht nur wichtige Funktionäre der NSDAP, sondern auch zahlreiche höhere Beamte, Unternehmer, Intellektuelle, Wissenschaftler und Ingenieure. Himmler hatte mit dem Aufbau seines Netzwerks Jahre vor dem 30. Januar 1933 begonnen. Nach der Machtübernahme der Nazis war es ihm dann aber umso leichter gefallen, einflussreiche Männer für eine Mitgliedschaft in der Schutzstaffel zu gewinnen. Parallel dazu vergrößerte Himmler kontinuierlich den Einfluss seiner Organisation auf die Staatsgewalt. Spätestens seit Sommer 1934 spielte die SS eine tragende Rolle im polizeilichen Unterdrückungsapparat, im System der Konzentrationslager und zumindest ansatzweise auch schon im militärischen Bereich. Die Aktion gegen die SA wäre nämlich nicht so reibungslos abgelaufen, hätte Himmler keine bewaffneten SS-Einheiten zur Verfügung gehabt. Angehörige der Leibstandarte Adolf Hitler waren an der Mordaktion in Berlin und an der in München maßgeblich beteiligt. Mit der Übernahme der geheimen Staatspolizei im April 1934 hatte Himmler, schon vor dem Schlag gegen die SA, die politische Polizei in Deutschland vollständig unter seine Kontrolle gebracht. SS-Männer wurden in Schlüsselpositionen eingesetzt, ausgewählte Polizeibeamte in die SS aufgenommen. Im Zuge der Röhm-Affäre wurde außerdem die hauseigene Spionageorganisation weiter gestärkt. Der Sicherheitsdienst SD unter Reinhard Heydrich war formal eine Abteilung der SS, mittelbar also Teil der NSDAP. De facto begann der SD jedoch immer mehr in die Rolle eines Inlandsgeheimdienstes hineinzuwachsen. Bespitzelung und Verfolgung waren aber nur die eine Seite der Medaille. Das System der Konzentrationslager war die andere. 1933 hatte die SS, wie ihre große Schwester die SA, eine zentrale Rolle beim Vorgehen gegen die Opposition gespielt. Verhaftungen, Entführungen, Morde, all das ging auch auf das Konto der Schutzstaffel. Der offene Straßenterror erschien aber nun, nachdem die NSDAP ihre Macht gefestigt hatte, nicht mehr opportun. Der Terror wanderte hinter die Stacheldrahtzäune der Konzentrationslager. Und deren Leitung übertrug Hitler nach dem 30. Juni 1934 an Heinrich Himmler. Aufgrund dieses gewachsenen Einsatz- und Aufgabenspektrums befahl Heinrich Himmler Ende 1934 die Schutzstaffel umzuorganisieren. Fortan gab es drei Teilgliederungen: die allgemeine SS, die SS-Verfügungstruppe und die SS-Totenkopfverbände. Die beiden letztgenannten übernahmen spezielle Einsatzfelder. Die Totenkopfverbände waren bewaffnet und zumindest grundlegend militärisch geschult. Sie dienten allerdings nicht als Kampfeinheiten, sondern übernahmen die Bewachung der Konzentrationslager. Die Verfügungstruppe war der eigentliche militärische Arm der SS. 1938 umfasste sie rund 16.000 SS-Soldaten. Das entsprach etwa einer Infanteriedivision der Wehrmacht. Zum Aufbau der SSVT wurden ab 1934 zusätzlich zur Leibstandarte Adolf Hitler drei weitere Einheiten aufgestellt. Die Standarten hießen Deutschland, der Führer und Germania. Ja, ich weiß, keine besonders abwechslungsreiche Namensgebung. Insgesamt saß die SS also bereits 1934 an wichtigen Schaltstellen von Politik und Staatsgewalt. Ihr Einfluss im Dritten Reich war längst nicht mehr zu übersehen. Und er würde die nächsten Jahre stetig wachsen. Neben der SA und der SS hatte die NSDAP eine dritte sogenannte Kampfgliederung. Das Nationalsozialistische Kraftfahrerkorps, kurz NSKK, war ursprünglich als sogenanntes Automobilkorps zu Wahlkampfzwecken gegründet worden. Die Massenveranstaltungen, die zum Markenkern der NS-Bewegung gehörten, und das dichte Netz von Parteidienststellen erforderten ein hohes Maß an Logistik. SA-Einheiten mussten mit Lkw über weite Strecken transportiert und innerhalb kürzester Zeit an einem Ort zusammengezogen werden. Spitzenfunktionäre der Partei sollten in repräsentativen Wagenkolonnen anreisen. Darüber hinaus waren ständig Kurierfahrten zwischen den einzelnen Büros und den Einsatzorten zu erledigen. Das Automobilkorps besaß deshalb nicht nur eigene Fahrzeuge, sondern auch Werkstätten. Fahrer und Mechaniker wurden in eigenen Motorschulen ausgebildet. Auf diese Infrastruktur baute man nach der Machtübernahme auf. Die sogenannte Motor-SA wurde mit dem Automobilkorps zum NSKK vereinigt. Das NSKK wuchs im Verlauf der 30er Jahre auf rund 500.000 Mitglieder an. Die Fahr- und Technikausbildung wurde nun ausgeweitet. Außerdem verantwortete das Kraftfahrerkorps die Verkehrserziehung. Auch im Unterhaltungs- und Freizeitbereich war das NSKK aktiv. Denn der damals äußerst populäre Motorsport und die Automobilclubs wurden vom NSKK kontrolliert. Die Organisation war nicht nur ein Aushängeschild für die Nazis, um technikaffin und modern zu wirken, sie leistete gleichzeitig einen nicht geringen Beitrag zu den Aufrüstungsbemühungen. Bis Kriegsbeginn absolvierten fast 200.000 Männer die Fahr- und Technikkurse des NSKK. Die meisten der Absolventen fanden später ihre Verwendung in den Panzerdivisionen der Wehrmacht. Die fünfte und letzte Gliederung der NSDAP war die NS-Frauenschaft. Ihre zentrale Aufgabe bestand darin, das nationalsozialistische Frauenbild zu propagieren. Seit Anfang 1934 unterstand die Organisation der damals erst 32 Jahre alten Gertrude Scholz-Klink. Reichsfrauenführerin Scholz-Klink war über ihren ersten Ehemann zum Nationalsozialismus gekommen und hatte sich schnell zur glühenden Hitler-Anhängerin entwickelt. Zunächst engagierte sie sich, wie viele andere Parteigenossinnen, durch Kochen, Kinderbetreuen oder Nähen. Diese Tätigkeiten entsprachen dem nationalsozialistischen Bild der Frau als Hausfrau und Mutter. Doch ironischerweise wollte die braune Gertrud mehr. Und wie sich bald herausstellte, konnte sie auch mehr. Schon vor 1933 machte sie in ihrer Heimat Baden in Nazikreisen von sich reden, weil sie mit großem Erfolg weibliche Neumitglieder anwarb. Als GAU-Frauenschaftsleiterin von Baden konnte sie sich schließlich in einem internen Machtkampf durchsetzen und sich bei Hitler für die Führung der NS-Frauenschaft empfehlen. In ihrer Funktion als Reichsfrauenführerin reiste Scholz-Klink von nun an kreuz und quer durchs Land, hielt Vorträge und Reden, organisierte Veranstaltungen und Kurse, schrieb über 50 Bücher und Broschüren. Scholz-Klink sah sich als oberste Erzieherin der Frauen aller Altersstufen. Sie nannte das Hebung des gesamten weiblichen Volksniveaus. Unermüdlich propagierte sie die Notwendigkeit der Erziehung und Besinnung zur großen Aufgabe als Hausfrau und Mutter, gemeinsam mit einer Stählung des Körpers und der Seele. Berufstätigkeit, das betonte Scholz-Klink ohne Unterlass, sei einer deutschen Frau nicht würdig und schade doch der Volksgemeinschaft. Ihre wahre Erfüllung würde die deutsche Frau darin finden, möglichst viele gesunde Kinder auf die Welt zu bringen. Seit 1933 wurden vermehrt Frauen aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Auch in der Privatwirtschaft sollte das bald Schule machen. Sogenannte Ehestandsdarlehen dienten dazu als Anreiz. Sie wurden nach der Eheschließung nur für den Fall ausgezahlt, dass die Braut ihren Beruf aufgab. Für Großfamilien mit mehr als zwei Kindern gab es verschiedene Arten von Prämien und Unterstützungsmaßnahmen, von Einmalzahlungen über Rabattcoupons bis hin zu Sachleistungen. Die Rolle der Frau sah Scholz-Klink allein im Dienst und Dienen am deutschen Volk. Mitspracherechte brauchten die Frauen nicht zu haben, denn, so die Reichsfrauenführerin, für die Mutter gilt das Wort, dass sie durch Dienen zum Herrschen gelangt, zu einem sehr leisen, sehr stillen und unbetonten Herrschen, dessen Sinn immer und immer das Dienen bleibt. Alle Grundpfeiler der nationalsozialistischen Weltanschauung waren in der Arbeit der NS-Frauenschaft präsent. Rassenhygiene, Antisemitismus, Bereitschaft zur Entbehrung, Dienst an der Volksgemeinschaft. All das wurde in den Veranstaltungen und Ausbildungslehrgängen in jedem erdenklichen Zusammenhang gepredigt. Obwohl der NS-Frauenschaft und dem ihr angeschlossenen Deutschen Frauenwerk zu Spitzenzeiten etwa 4 Millionen Frauen angehörten, war das Interesse der meisten Mitglieder an den rein politischen Schulungen nicht so hoch wie erhofft. Hier erreichte man zwar die Funktionärinnen, nicht aber die breite Masse. Anders lagen die Dinge bei praktischen Angeboten wie Koch- und Nähkursen. Vor allem die sogenannten Mütterkurse waren ein voller Erfolg. Bis 1937 konnten 54.000 Durchgänge organisiert werden, an denen in Summe weit mehr als 1 Million Frauen teilnahmen. Themen, die der Mütterkurs behandelte, betrafen Schwangerschaft, Wochenbett und Säuglingspflege. Die Inhalte basierten im Wesentlichen auf dem Buch »Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind« der Ärztin Johanna Hara. Frau Dr. Hara beeinflusste mit diesem und weiteren Ratgebern ganz wesentlich die praktische Kindererziehung im Dritten Reich. Ein Einfluss, der übrigens nach 1945 nicht aufhörte, denn ihre Bücher wurden sprachlich leicht angepasst, einfach wieder veröffentlicht, zum Teil wohl bis in die 80er Jahre. Nur weil solche Ratgeber und Kurse praxisorientiert waren, heißt das ja nun lange nicht, dass sie frei von der nationalsozialistischen Weltanschauung waren. Subkutan unter der Oberfläche dürften sie weitaus effektiver gewirkt haben als jede von oben verordnete Schulung. Davon einmal abgesehen, dass die weltanschauliche Ausrichtung, zum Beispiel von Haras Deutscher Mutter, ganz offen zur Schau getragen wurde. In ihrer Einleitung geht die Autorin ausführlichst auf rassenhygienische Anforderungen bei der Gattenwahl, den Meilenstein-Erbgesundheitsgesetz und die Notwendigkeit ein, möglichst viele Kinder für Deutschland zu gebären. Sie schließt mit der folgenden Beschwörung: Auf uns Frauen wartet als unaufschiebbar Dringlichste die eine uralte und ewig neue Pflicht, der Familie, dem Volk, der Rasse Kinder zu schenken. Johanna Hara und Gertrud Scholz-Klink propagierten das Bild von der Hausfrau und Mutter, forderten von ihren Geschlechtsgenossinnen aber Erfüllung an Heim und Herd, in Windeln und Wiege zu finden. Sie selbst hatten zwar tatsächlich mehrere Kinder, lebten aber ein ganz anderes Leben. Hara war Bestseller-Autorin, Scholz-Klink Spitzenfunktionärin. Beide waren derart in Partei und Beruf aktiv, dass sie im Privatleben lange nicht die Ansprüche erfüllen konnten, die sie an andere stellten. Immerhin wissen wir von Scholz-Klink, dass sie sich gelegentlich für andere Frauen in einer ähnlichen Situation einsetzte. Zum Beispiel für eine Physikerin, die entlassen werden sollte. Scholz-Klink argumentierte, ihr Fall sei eine biologische Ausnahme, die die Regel bestätige, nämlich die, dass Frauen kein Studium brauchten. Die Physikerin habe ein überaus starkes Talent in die Wiege gelegt bekommen und dieses Erbe dürfe der Volksgemeinschaft nicht verloren gehen. Wahrscheinlich war das ein klarer Fall von Projektion, denn mit diesem Argument konnte die Reichsfrauenführerin ja sehr bequem ihre eigene Ausnahmeposition rechtfertigen, vor allem vor sich selbst. Erfolg hatte sie mit ihrem Einsatz in diesem Fall übrigens nicht. Die Physikerin wurde aus dem Hochschuldienst entlassen. Aber auch das war symptomatisch für die Stellung von Gertrude Scholz-Klink. Nach außen wurde sie gern von ihrem männlichen Parteigenossen in Szene gesetzt, gerade für die Presse. Die Reichsfrauenführerin fehlte auf keiner größeren Parteiveranstaltung, war bei Staatsempfängen ebenso anwesend wie auf den Reichsparteitagen. Zu ihren zahlreichen Vorträgen ließen sich aber nur in seltenen Fällen mal männliche Kollegen blicken. Selbst die Ehefrauen aus der Führungsebene mieden sie. Zu den halbprivaten, halb öffentlichen Festen und Feierlichkeiten der NSDAP-Führung wurde Scholz-Klink kaum eingeladen. Und obwohl sie bis zum Ende des Dritten Reiches in Amt und Würden blieb, sollte Scholz-Klink nie zu einem persönlichen Treffen mit Hitler kommen. Ihr geliebter Führer nannte sie zwar während einer seiner berüchtigten Tischgespräche als eine seiner Paradefrauen in einer Reihe mit Winifred Wagner und Leni Riefenstahl, mied sie ansonsten aber wie der Teufel das Weihwasser. Diese Isolation von Gertrude Scholz-Klink im Kleinen spiegelte sich im Großen. Die NS-Frauenschaft war nämlich nur formal eine eigenständige Gliederung. Verwaltungstechnisch war sie dem sogenannten Hauptamt NS-Frauenschaft der NSDAP unterstellt. Und dessen Leitung übte ein Mann aus. Soweit für diese Woche zu den 5 Gliederungen der NSDAP. In der nächsten Woche schauen wir uns die nationalsozialistischen Verbände und die betreuten Organisationen an und wir werfen nochmal einen Blick auf die gleichgeschalteten, aber formal eigenständigen Vereine und Verbände. Bis dahin bleibt mir nur zu sagen, mein Name ist Jonas Stephan und das war Folge 34-19 von Deutschland 33-45. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den neuen Patreons Daniel, Tight Delay und Lukas und natürlich bei meinen Produzentinnen Annika, Cora, Lukas, Miles, Götz, Valentina, Haruka, Gerhard, Danny und Stephanie. Vielen Dank euch. Allen anderen wünsche ich eine wunderbare Woche. Bis dahin.
Vor blonden Frauen, sie haben so etwas Gewisses. Sie dienen nicht gleich anzuschauen, aber irgendetwas ist es. Ein kleines Blickgeplänkel sei erlaubt dir, Doch denke immer, Achtung vor dem Raubtier. Versiegen sich in Acht vor blonden Frauen. Sie haben so etwas Gewisses.